Im Endeffekt sind wir Therapeuten. Also ich sage es halt auch so, ich bin Therapeutin mit einer gewissen Spezialisierung. Das heißt also, dass wir alle Therapeuten sind mit dem Ziel, den Patienten zu fördern und zu fordern auch ein Stück weit. Und natürlich werde ich als Logopädin immer etwas gezielter auf den Mundbereich achten, auf die Stimme, auf die Atmung, auf all das, was halt mein eigentlicher Ausbildungsberuf ist. Aber was dafür notwendig ist an körperlicher Voraussetzung oder an motorischen, feinmotorischen Fähigkeiten, das muss ich zumindest im Blick behalten oder muss eine gewisse Grundkenntnis haben oder zumindest halt wissen, wen ich fragen kann. Und ich glaube, dass das einfach die Grundlage ist, die wir in der Zukunft legen müssen.
Abitur und Ausbildung, Weltreise, Berufseinstieg mit Fortbildungsstipendium, 3 Jahre später therapeutische Leitung eines 50-köpfigen Teams und nun Elternzeit. Diesen Sprint der heute 27 Jahre jungen Logopädin Annemarie Horn aus unserem eigenen Team haben wir zum Anlass für ein Interview genommen. Annemarie ist mit der Personalnummer 4 in unserem damals sehr jungen Unternehmen gestartet, hat sich im Bereich der Sprachtherapie umfassend weitergebildet und dann sehr früh in ihrer Karriere Führungsverantwortung übernommen. Die gemeinsame Reflexion dieser Zeit mit Gino ist aus meiner Sicht eine inspirierende Folge für Therapeutinnen und Therapeuten, die sich fragen, ob man eigentlich in der Therapie eine Karriere machen kann. Für Auszubildende und Schüler, die sich mit ihrem eigenen Berufseinstieg auseinandersetzen. Und für alte Hasen in der Therapie, die verstehen wollen, was junge Therapeutinnen bewegt und antreibt.
Herzlich willkommen zu dem Interview.
Hallo Gino, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gespannt.
Sehr gerne, Annemarie. Bevor wir uns dem Thema nähern und uns mal über Führung und Führungsqualitäten in der Heilmitteltherapie unterhalten, würde ich gerne über deinen persönlichen Werdegang etwas erfahren. Ja, wie hast du dich in der Heilmitteltherapie eingefunden?
Also ich bin Logopädin, gelernte Logopädin. Ich habe direkt nach meinem Abitur 2011 die schulische Ausbildung zur Logopädin gewählt, beziehungsweise war mir auch schon während des Abis dann schon klar darüber, dass ich das machen möchte. Habe auch so Ferienzeiten genutzt, um im Praktikum halt wirklich mal reinzuschauen, was den Beruf halt angeht, und war dann froh, dass es auch ja ohne Unterbrechung quasi direkt weiterging. Nachdem ich ja einige Ausbildungsstätten hier in Berlin mir angeschaut habe oder mich da erkundigt habe, ist es dann letztlich doch Leipzig geworden, wo ich dann 3 Jahre lang meine schulische Ausbildung gemacht habe und 2014 dann im Herbst erfolgreich abgeschlossen habe. Und bin dann im Januar 2016 in den Beruf gestartet, nachdem ich ein Jahr im Ausland war. War mir nicht sicher, ob das eine gute Konstellation ist direkt nach der Ausbildung. Es hat sich aber als sehr positiv bewährt, weil einfach die persönliche Entwicklung ja in dem Jahr auch nochmal wichtig war. Und bin dann im Januar 2016 als Logopädin in ein zu dem Zeitpunkt 4-köpfiges Team gestartet und bin seitdem auch in der Praxis und konnte mich in vielerlei Hinsicht ausprobieren und den Beruf wirklich kennenlernen mit all seinen Facetten.
Hört sich für mich jetzt nach einem sehr geraden Weg an, also dass du klar wusstest, wohin möchtest du. Gab es bei dir in der Familie oder gibt es bei dir in der Familie Logopäden, Logopädinnen?
Gar nicht. Also auch der ganze Gesundheitsteil oder der Gesundheitsbereich ist eigentlich auch im Freundeskreis gar nicht so weiter vertreten. Ich habe noch eine Orthopädie-Fachverkäuferin in meiner Reihe, mit der ich mich immer mal ansatzweise auch so über trotzdem Patienten oder Klienten und Berater in ihrer Bezeichnung jetzt Tätigkeit austauschen kann. Ansonsten ist es eher auf meiner Leidenschaft zur Sprache, glaube ich, letztlich habe ich deswegen die Entscheidung getroffen und vor allem auch dieser Aspekt, wirklich das Zwischenmenschliche. Also ich glaube, dass auch meine persönlichen Eigenschaften einfach dem Beruf sehr helfen, beziehungsweise einfach in meiner Rolle mich da sehr unterstützen, dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeite und einfach diesen helfenden, hilfsbereiten Aspekt auch mit einbringen kann und ja, im Vergleich zu anderen Tätigkeiten einfach einen gewissen Mehrwert auch bringe und was verändern kann. Das war mir ziemlich wichtig und ich war am Ende total froh, dass ich was gefunden habe, was mir Spaß macht und dann eben auch diesen geraden Weg gehen konnte. Also war so wie wahrscheinlich viele in der Schulzeit einfach aus der Fülle von Berufen, ja, unsicher sind, was sie überhaupt machen wollen, da war ich dann froh, als ich was gefunden habe und den Weg bin ich dann auch, ja, gerade und konsequent auch gegangen und ich glaube, der Typ bin ich dann auch einfach, wenn ich weiß, was ich will.
Klingt jetzt auch nach sehr viel Euphorie. Hast du diese Euphorie auch schon in der Ausbildung mit den Ausbildungsinhalten wahrnehmen können?
Also bei mir persönlich schon. Es gab immer mal wieder auch während der Ausbildungszeit so diese Aha-Erlebnisse, die es auch gebraucht hat. Also ich glaube, viele der therapeutischen Berufe starten halt mit sehr, sehr viel Theorie. Also auch bei mir war es so, dass eigentlich das erste Lehrjahr komplett mit Theorie ausgeschmückt war, auch in der Breite. Also wir hatten weniger diese Module, als dass eben vieles schon parallel lief, sowohl die Begleitfächer, sowas wie Anatomie, Gesetzeskunde, Neurologie, aber eben auch wirklich die fachspezifischen Sachen. Und September war Ausbildungsstart und erst im, ich glaube, April oder Mai, so in dem Zeitraum, gab es mal ein sechswöchiges Hospitationspraktikum, wo eben viele dann auch schon dieses, es hat Klick gemacht und ach Mensch, das meinten sie immer im Unterricht. Also es war schon schwierig, teilweise auch den Bezug herzustellen und dann aus der ganzen Theorie auch wirklich eine Euphorie beizubehalten. Dass es der richtige Weg ist, hat sich dann schon ziemlich schnell für mich auch gezeigt. Und ich glaube, es ist wirklich auch von der Persönlichkeit her, ich habe gemerkt, dass es mir Freude bereitet, dass es genau das ist, was ich machen möchte, dann auch gerade mit dem wachsenden Praxisbezug. Und von daher konnte ich das schon auch so mitnehmen. Wobei gerade auch die Aspekte zu Beginn, auch gerade die Ausbildungsstättenwahl, die hat natürlich auch nochmal viele Fragen aufgeworfen. Woran mache ich die Qualität der Ausbildung fest? Woher weiß ich, ob das jetzt die richtige Schule ist oder nicht? Und da war eben natürlich auch gerade der fehlende oder die fehlenden Kontakte im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich hatte keine Erfahrungswerte. Also ich wusste nicht, wonach ich entscheide und habe die Wahl einfach getroffen und bin im Nachhinein zufrieden insofern, dass ich eine gute Grundlage habe und ich glaube, dass dann auch jeder selber dafür verantwortlich ist, was er aus dieser Grundlage macht.
Es ist ja nun auch gerade in der Logopädie etwas schwieriger als jetzt in der Ergo- und Physiotherapie. Allein von den Anzahlen der Fachschulen, die hier in Deutschland sich etabliert haben, seid ihr natürlich meines Wissens nach nicht so breit aufgestellt wie jetzt halt die anderen beiden Fachbereiche und kann mir schon vorstellen, dass es da jetzt so vom Kriterium her schwierig war zu entscheiden, welche Fachschule ist gut, welche Fachschule ist weniger gut.
Ja, also gehe ich auf jeden Fall mit. Und ich glaube jetzt auch aus der Erfahrung aus der Berufstätigkeit heraus, auch gerade im interdisziplinären Team, jede Ausbildung, jeder Fachbereich hat, glaube ich, seine Stärken und Schwächen, auch was Ausbildung oder dann auch im Studienbereich angeht. Aber ich habe das Gefühl, dass einfach in der Logopädie auch sehr, sehr viel Therapiekonzepte breit gefächert sind. Das heißt also, es gibt, sag ich mal, weniger wirklich namenhafte Konzepte, was es natürlich auch zum Beispiel Physiotherapie und Ergotherapie mit Robert oder Reuter oder bestimmten auch Fortbildungen. Ich glaube, dass das einfach in den beiden Fachbereichen viel präsenter ist und in der Logopädie noch so ein bisschen auch danach gewählt wird, welcher Dozent steht gerade vorne. Also das kann ich jetzt auch in der Rückschau sagen. Ich habe von allem so ein bisschen was an die Hand bekommen und teilweise ist es mir dann im Berufsalltag zum Beispiel auch schwer gefallen, zu wissen, okay, der Handgriff, gehört der jetzt zu einem bestimmten Konzept oder war das was ich auf dem Weg mal irgendwo mitgenommen habe oder so. Und damit umzugehen und dann auch wirklich eine gewisse Zielstrebigkeit im Berufsleben zu haben oder für das Berufsleben dann auch zu haben, das habe ich halt im Verlauf der Ausbildung als schwierig empfunden. Und ich glaube, dass auch da letztlich dann schon allein die Ausbildungsstätte ansetzt. Also wer steht da vor dir und welcher Dozent hat welche Erfahrungen sammelt und vermittelt jetzt welche Inhalte. Ich glaube, ja, das macht insofern schwierig, egal ob Rahmenprogramm oder nicht oder Rahmenlehrplan, da dann wirklich ein Level irgendwie zu haben oder auch eine Vergleichsmöglichkeit.
Exakt, da kann ich definitiv mitgehen. Ich denke, gerade für die Heilmittelberufe ist es wichtig, dass du halt jemanden vorne stehen hast, der sowohl theoretisch als auch praktisch die Erfahrung hat und natürlich dann auch Dinge, die im Unterricht vermittelt werden, auch praxistauglich sind, die du dann auch wirklich in der Praxis einsetzen und nehmen kannst.
Ja, wobei es natürlich gerade auch in der Ausbildung schwierig ist, dann auch wirklich alles so im Detail halt aufzunehmen. Also es muss wirklich auch eine schöne Linie im Unterricht irgendwie sein und auch der Bezug, finde ich, zur Praxis schon während der Ausbildung vermehrt hergestellt werden. Und ich persönlich hatte das Glück, dass ich, also Fluch und Segen zugleich, man kann überall Vor- und Nachteile ablesen, glaube ich, aber ich hatte im dritten Lehrjahr 10 Monate am Stück wirklich vor dem Prüfungsblock externes Praktikum. Das heißt also, dass ich eigentlich das dritte Lehrjahr in Kliniken und Praxen verbracht habe, mir die Praktikumstellen selber suchen durfte. Ich persönlich habe mich halt dafür entschieden, das aufzuteilen in, muss ich kurz überlegen, ich glaube 4 Teile, wo ich wirklich versucht habe, eben auch inhaltlich, fachlich eine gewisse Abwechslung reinzubringen, um einfach die Möglichkeit zu haben, mal wirklich am Stück mehrere Wochen in einem bestimmten Teil der Logopädie auch reinzuschauen, in die Praxis reinzuschauen. Und auch da war halt ein gewisses Maß an Eigenverantwortung notwendig. Jeder konnte das so gestalten, wie er möchte. Und das waren wirklich so die, ja, sag ich mal, auch die Zeiten in der Ausbildung, die mich dann wirklich bereichert haben oder die mir wirklich gezeigt haben, was wichtig ist. Und dieser Praxisbezug, der steht außer Frage. Und ich glaube, dass das auch für die Ausbildung das Wichtigste ist. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich jemanden eine Empfehlung aussprechen sollte, dann würde ich zumindest den Hinweis geben, bringt in Erfahrung, wie viel Praxiszeit ihr habt, in welchen Abständen oder eben wie die in den Ausbildungsplan auch integriert werden.
Ja, weil letzten Endes ist es ja auch unser täglich Brot, dann mit den Leuten in eine gewisse Interaktion zu treten. Und das lernst du natürlich nur durch den praktischen Part.
Genau.
Die Praktikas an sich, waren diese rein logopädisch versehen oder hast du schon damals auch Berührung mit interdisziplinären Teams bekommen?
Beides. Also es kam auf die Ausbildungsstätte an. Ich war zum Beispiel gerade für den letzten Teil, wo es dann auch die praktische Prüfung gab, in einer rein logopädischen Praxis, sogar bei einer Logopädin, die alleine in der Praxis tätig war und konnte da keinen weiteren Kontakt herstellen. War froh, wenn sie quasi die Zeit hatte, mit mir dann auch wirklich die Behandlungen durchzugehen. Dann war ich in 2 neurologischen Kliniken, einmal für den Bereich unter 18 Jahren, also wirklich Säuglinge, Kleinkinder und Jugendliche, und dann über 18 Jahre im Erwachsenenbereich. Dort arbeiten natürlich gerade in den Reha-Kliniken die Fachbereiche dann doch auch zusammen. Wobei ich sagen muss, dass es gerade für den Kleinkind, also für den Kinderbereich, war es hauptsächlich solche, sag ich mal, Fachbereiche wie Musiktherapie und gerade auch so soziale Aspekte, also Reittherapie war da viel präsent auch für mich. Weniger Physio und Ergo, muss ich ehrlich gestehen. Also zumindest wurde mir vielleicht auch von den Mentoren der Weg nicht so bereitet, Hunde, also tiergestützte Therapie in Form eines Therapiehundes habe ich mitbekommen. Und im Erwachsenenbereich war dann wirklich dieses klassische Physio-Ergo-Logo. Psychologen noch anteilig mit bei. Das war schon recht präsent, wobei ich, gerade wenn ich dann auch mal konkreter nachgefragt habe, wie die Pläne auch für die Patienten aussehen, auch gemerkt habe, dass eben nicht jeder alle sieht. Also die Anwesenheit der Fachbereiche hieß noch lange nicht, dass auch wirklich der Patient, sage ich mal, auch so von Grund auf an im Reha-Programm wirklich auch alle Fachbereiche nutzt. Und die Einschätzung, inwiefern das relevant gewesen wäre oder auch nützlich, kann ich im Nachhinein so auch nicht mehr treffen, habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht hinterfragt. Ich war froh, sag ich mal, überhaupt alles mitzubekommen, was ging. Und so spezifisch konnte ich mich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht reindenken, wäre heute auch deutlich anders.
Man hat ja den Kopf auch erstmal voll mit den Ausbildungsinhalten, die einen selber beschäftigen. Und das wird, denke ich, auch einiges an Zeit dann brauchen, damit auch solche Dinge dann klarer werden. So, von deinen Erzählungen hast du ja nun auch viele Eindrücke selbst schon in der Ausbildung sammeln können. Als du deine Ausbildung beendet hast, wusstest du schon klar, in welchen spezifischen Fachbereich du gehen wirst? Hast du dich erstmal ausprobiert, dass du geguckt hast, an vielen Stellen, was gefällt mir weniger? Oder hast du auch da schon ein klares Ziel vor Augen gehabt?
Also da muss ich ehrlich gestehen, dass man immer, ich glaube, dass es auch vielen so geht, sie wissen, was sie nicht wollen. Und bei mir war es letztlich das Gleiche. Es war so ganz klassisch die Stimmtherapie bei mir, wo ich wusste, oh, das ist jetzt nicht das Erste, wo ich Ja und Juhu schreie. In die andere Richtung, dass ich wirklich klar wusste, was ich möchte, war zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Also ich war froh, dann wie gesagt auch mit dem Jahr Abstand nach der Ausbildung ging es eigentlich nur darum, irgendeine Stelle zu finden. Bin dann eben eher durch Zufall dann auf Therapie gestoßen und im Nachhinein sehr glücklich, dass einfach dort auch das Motto wirklich für Berufseinsteiger ist, lern alles kennen. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin eingestiegen und hatte wirklich einen ganz breiten Plan. Viele verschiedene Patientengruppen, Altersgruppen und eben auch Störungsbilder. Und war sehr froh darüber, da wirklich gerade im ersten Jahr einfach meine Erfahrungen sammeln zu können. Ich persönlich, wenn wir jetzt auch nochmal auf meinen Werdegang schauen, hatte das große Glück, ab April 2016, das heißt also dann nach 3 Monaten Berufstätigkeit, ein Stipendium, ein Weiterbildungsstipendium zu bekommen von der SBB. Das war einfach mein großes Glück. Neben dem, was in der Praxis einfach schon an Kompetenzen, an Kollegen auch da waren und was ich in meinem Berufseinstieg einfach so an Patienten auch da hatte, haben mich einfach dann die stetigen Weiterbildungen über die kommenden fast 3 Jahre begleitet, um immer wieder auch so zu schauen, okay, wo habe ich noch Bedarf, wo habe ich einfach das Gefühl, dass mir noch Handwerkszeug fehlt. Ich habe am Anfang zum Beispiel, obwohl ich eben im Stimmbereich nicht tätig sein wollte, meine erste Fortbildung, die ich dort genutzt habe, war wirklich Stimmtraining. Das heißt, also ich habe mir da ein bestimmtes Konzept angeschaut, was ich auch ja bis heute, wenn ich dann mal Stimmpatienten habe, auch anwende und auch für mich nutzen kann und konnte dann quasi in Verbindung mit den Weiterbildungen, ich habe nochmal nachgeschaut, das sind jetzt über die 3 Jahre wirklich 13 verschiedene Fortbildungen gewesen, die auch ein relativ breites Feld abdecken mit den Patienten, die einfach mehr oder weniger durch Zufall dann auch zu uns gekommen sind und dann auch eine gewisse Herausforderung dargestellt haben, dann so langsam meinen Weg bahnen und so wirklich, dass ich wusste, okay, das und das gefällt mir mehr oder weniger, hat sich eigentlich erst so nach ja gut 2 Jahren, 1,5, 2 Jahren rausgestellt. Und das ist für mich jetzt der Säuglingsbereich. Fütterstörungen und einfach alles, was so an neurologischen Störungsbildern auch reinkommt, das hat sich dann wirklich erst über die jetzt gut 3 Jahre Berufserfahrung, 3,5 Jahre entwickelt. Und im Nachhinein und in der Rückschau bin ich wirklich auch dankbar dafür, dass es einfach ja von Praxisseite aus so vorgegeben wurde und ich meine Erfahrungen sammeln konnte, um dann auch wirklich mit Fug und Recht behaupten zu können, okay, das ist das, was ich mir für die nächsten Jahre jetzt erstmal vorstellen kann oder wo ich halt einfach mich spezialisieren möchte, wo ich reingehen möchte, weil einfach auch die verschiedenen Störungsbilder und auch Patienten und Altersgruppen sich ja immer wieder miteinander, sag ich mal, oder sich bedingen und man die Erfahrungen aus der einen Gruppe trotzdem in die Therapie mit anderen Klienten einbringen kann. Von daher bin ich wirklich froh über diesen umfassenden Eindruck, den ich gewinnen konnte vom ganzen Bereich.
Ja, dann auch das Privileg haben zu dürfen, sich entfalten zu können. Also Das ist, denke ich, etwas, was die Theraphysia ganz besonders auszeichnet, die die Zeit gegeben wird, sich auch auszuprobieren und letzten Endes dann seinen eigenen Weg selbst kreieren zu können.
In jedem Fall. Also wie gesagt, von Praxisseite her aus, was das Theraphysia angeht, hätte ich es nicht besser treffen können, gerade weil es eben eher so ein Zufallstreffer war, bin ich im Nachhinein dankbar, dass es so gekommen ist. Und ich habe auch oft gesagt, das Weiterbildungsstipendium hin oder her, am Ende macht es einfach auch die Praxis, das Team, Jan als Chef quasi auch aus, ja, einfach das auch so auszuleben und vor allem eben auch im Team den Kontakt zu haben, den Austausch zu haben, Fragen zu stellen, überhaupt mal Gedanken aufkommen zu lassen. Also ich glaube, dass ich grundsätzlich schon sehr empfänglich bin dann auch für solche, also für diese ganzen Themen und Fragen und auch Gedankengänge, die sich dann ergeben. Aber ich glaube auch, dass ich von alleine manche Fragen vielleicht gar nicht so gestellt hätte. Das heißt also auch dieses Thema, eine klassische logopädische Praxis, die eben in der Regel aus 1, 2, maximal 4 Leuten vielleicht besteht, wäre für mich natürlich auch ein ganz anderer Nährboden gewesen als die Theraphysia. Also ich glaube, dass ja einfach bestimmte Themen, bestimmte Fragen, auch bestimmte Nachfragen oder so Denkanstöße mich in meiner beruflichen Laufbahn jetzt so positiv beeindruckt haben, beeinflusst haben, beeindruckt auch auf jeden Fall, dass das wirklich der ausschlaggebende Punkt dafür war, wer ich jetzt aus therapeutischer Sicht bin und einfach auch welchen beruflichen Weg ich eingeschlagen habe.
Also würdest du schon sagen, dass du mit den 3 Jahren und der vorgegebenen Bahn, die dir die Theraphysie gegeben hat, eigentlich auch die Erkenntnis gekommen ist, dass man halt sich auch ausprobieren darf und ja, letzten Endes auch die Rahmenbedingungen da ganz wichtig sind. Was würdest du sagen, sind für dich so die Schlagerkenntnisse der ersten Jahre?
Ich muss meine Gedanken dazu auf jeden Fall sammeln. Das ist eine ganz schöne Bandbreite. Am Ende, wenn ich es ganz persönlich für mich anschaue und dann auch den Rückschluss auch für andere ziehe, dann ist es wirklich ja, dieses Kennenlernen des Berufes, wirklich einzusteigen und Dinge auszuprobieren, die vielleicht auch auf den ersten Blick nicht das ist, was man sich vorgestellt hat. Also einfach offen zu sein, flexibel zu sein, auch mal bei bestimmten Dingen vielleicht mit einem Zähneknirschen auch mal Ja zu sagen, obwohl es eben nicht das ist, wo man sich am wohlsten fühlt. Auch darüber habe ich einfach meine Erfahrungen gemacht. Und am Ende muss man manchmal auch ins kalte Wasser springen. Nicht, dass ich dazu gezwungen wurde, aber einfach auch ja selber mal gesagt habe, gut, mach's jetzt einfach, du probierst das mal aus. Also ich glaube, da ein Team und auch eine Arbeitsstelle hinter sich zu haben, die eben ja zulässt, dass man sich ausprobiert und dass man eben auch mit einem gewissen ja auch teilweise Wunsch danach, sich in dem Bereich halt mal auszuprobieren, dass das akzeptiert wird und möglich ist, dann auch mit einem guten fachlichen Austausch im Team und eben auch Sicherheit, dass immer jemand da ist, mit dem man halt auch darüber reden kann, mit dem man sich austauschen kann, auch den zeitlichen Rahmen dafür zu haben. Das sind einfach Aspekte, die ich schätzen gelernt habe und ja, diese wirklich die wichtigsten Aspekte eigentlich sind. Also man muss sich wohlfühlen bei dem, was man macht. Und ich glaube, das geht nur, wenn einfach die Arbeitsstelle das als Rahmenbedingung auch gibt. Und anders, glaube ich, ist auch das Zutrauen manchmal in den Situationen nicht da. Also auch das Bestärken von außen, sowohl durch Team als auch Chef, glaube ich, auch was im persönlichen Austausch wahnsinnig wichtig ist. Und am Ende darf man nicht vergessen, dass auch die Rückmeldungen der Patienten, also auch der Patientenkontakt ist für mich was mich positiv beeinflusst hat, weil die Wertschätzung auch von der Seite einfach was ist, was einen immer weiterbringt oder zumindest halt auch mal zum Nachdenken. Also auch da, wenn man nicht weiterkommt, auch offen im Austausch zu sein, sich eigene Fehler und Schwächen eingestehen zu können, auch als Therapeutin, also eben auch zu sagen, okay, Sie haben mich etwas gefragt, wo ich vielleicht keine oder wo ich nicht sofort die perfekte Antwort habe oder selber mal nachschauen muss. Ich glaube, auch das, sich einzugestehen und auch eingestehen zu dürfen, dann auch im Austausch mit den Kollegen, das sind alles Sachen, die mir entgegengebracht wurden und von denen ich sehr profitiert habe.
Und das alles in allem macht ja dann auch ein gewisses Standing. Du bist ja dann auch sicher oder sicherer in dem Beruf und es motiviert einen natürlich dann auch nach vorne zu blicken.
Ja, vor allem, weil gerade auch die Logopädie ein immer noch junger Beruf ist oder ein junges Feld. Und ich glaube, dass einfach noch so viel passiert, auch was wirklich dann, wenn wir nochmal auf Therapiekonzepte und Methoden zurückkommen, sich selber auch weiterzuentwickeln. Das ist insofern nicht so leicht, weil ja, es ist immer noch viel Bewegung drin, viele neue Erkenntnisse, die man sich auch erstmal aneignen muss. Also auch gerade, weil fachlich noch so viel im Gange ist, ist es wichtig, dass man sich dann einfach als Therapeutin, als Person im Team und in der Praxis so wohlfühlt oder so aufgehoben fühlt und den richtigen Rahmen hat, dass man dann auch sich auf die fachlichen Herausforderungen konzentrieren kann. Und ich glaube, dass das auch was ist, was für die Berufswahl oder dann letztlich halt für die Arbeit oder die Wahl der Arbeitsstelle entscheidend ist, dass man dann spätestens, wenn man merkt, dass man diese Voraussetzungen halt nicht hat, um sich fachlich dann wirklich auch so weiterzuentwickeln, dann halt nochmal fragt, ist es die richtige Stelle für mich oder nicht. Das kann man ja leider nicht immer sicher aus den ersten Gesprächen heraus entscheiden, aber spätestens mit der Probezeit, da sollte man sich, glaube ich, heutzutage die Gedanken machen, beziehungsweise auch die Frage stellen und ja einfach die Möglichkeit der fachlichen Weiterentwicklung auf dieser Grundlage sich dann auch selber ermöglichen. Und die Freiheit haben wir, glaube ich, auch heutzutage. Der Beruf ist sehr gefragt und ich glaube, wir haben auch eine Wahl und das ist auch gut so, so dass jeder wirklich frei entscheiden kann, bei welchem Arbeitgeber er sich seinem Beruf auch widmen möchte.
Ich würde behaupten, dass ihr eigentlich auch Glück habt, dass ihr noch ein jüngerer Beruf seid als die Ergo und Physiotherapie. Denn oftmals ist bei uns eher das Problem, wir haben halt unsere festen Konzepte, die teilweise sehr starr ausgerichtet sind. Und ihr habt, glaube ich, jetzt eine ganz gute Zeit erwischt, eine Zeit, die sich wirklich im Umbruch auch befindet und wo ihr euch von vornherein orientieren und vor allem auch mitwirken könnt.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass gerade auch, wenn wir jetzt das Thema Praxen der Zukunft uns anschauen oder eben auch Therapeuten am Limit, all diese Aktionen, die jetzt auch, sage ich mal, so ein bisschen die Aussichten der Berufsgruppen oder der Gesundheits- oder therapeutischen Berufe auch angeht oder sich damit beschäftigt. Ich glaube wirklich, dass das was ist, was viele zum Denken auch anregt. Und natürlich gab es bestimmte Sachen, die ich auch schon zu meiner Berufswahl wusste, also auch das Thema, was ihr schon behandelt habt oder besprochen habt, welche finanziellen Möglichkeiten hat man, welche Verdienstmöglichkeiten hat man als, sag ich mal, ganz normale Therapeutin, gerade mit der Ausbildungsstelle in Sachsen. Also wurde uns da während der Ausbildung auch schon immer vermittelt, naja, ihr wisst ja, reich werdet ihr damit nicht. Von wegen, man kann froh sein, wenn man seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann. Das sind alles Aspekte, die, glaube ich, schon auch jetzt in der Berufswahl und spätestens auch nochmal bei der Frage Ausbildung, Studium, auch das habt ihr zwar anhand der Physiotherapie schon mal besprochen, aber es sind alles so Gedanken, die viel, viel präsenter auch sind, glaube ich, im Allgemeinen, auch durch die sozialen Medien jetzt aktuell, dass da einfach die Denkanstöße schon vor Ausbildungsbeginn oder während der Ausbildung gegeben werden. Und ich persönlich habe sie halt erst durch Theraphysia bekommen und bin auch sehr froh darüber, dass ich jetzt wenigstens im Nachgang und einfach auch für meine berufliche Entwicklung überhaupt mal so diese Anstoßpunkte bekommen habe, um dann halt auch kritisch mit manchen Themen umzugehen.
Und letzten Endes, glaube ich, bildet jetzt auch dieser Podcast mit deiner Ansicht für viele Auszubildenden auch nochmal einen interessanten Punkt, denn auch schon in der Ausbildung direkt lernen, anders zu denken und auch vielleicht schon doch mehr interdisziplinär zu denken, auch vielleicht mehr forschungsrelevant zu denken?
Auf jeden Fall. Also zumindest zu bedenken, dass es eben immer, ja, die Ausbildung schafft immer nur eine Grundlage und was man eben selber daraus macht und was man sich selber für Fragen stellt oder inwiefern man sich dann auch in solche kritischen Fragen reinbewegt, das ist eben jedem selber überlassen. Und ich glaube, dass da einfach ja Zeiten anbrechen, wo eben genau schon mit der Ausbildung eine gewisse kritische Haltung da ist und dann auch einfach fachlich die richtigen Fragen zu stellen oder spätestens dann eben im eigenen Berufsleben dann auch wirklich ja eine gewisse Qualität sicherstellen zu wollen und einfach auch einen Anspruch an sich als Therapeutin zu haben. Und ich denke, dass die Logopädie da einfach noch viele, viele Bereiche auch offen hat. Ich empfinde die Logopädie auch einfach als Berufsbild und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, beziehungsweise das kann ich dem Beruf auf jeden Fall abgewinnen. Man hat einfach sehr, sehr, sehr breite, viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln und ich glaube, dass halt auch das Berufsleben, wenn man sich einmal für den Beruf entschieden hat, nie langweilig wird, weil man eben durch die verschiedenen Altersgruppen, durch die verschiedenen Störungsbilder überhaupt, aber eben auch ja, dem interdisziplinären Austausch, ich glaube, das sind so die drei großen Faktoren, immer wieder die Möglichkeit hat, sich selbst neu zu entdecken. Und wer da die Möglichkeit hat, das eben zu machen, beziehungsweise auch, ja, ich sag mal, wir sind alle eine Weile arbeiten, das heißt ja nicht, dass ich die nächsten 10 Jahre oder die nächsten 40 Jahre genau das mache, was ich jetzt mache, sondern man hat einfach innerhalb des Berufs die Möglichkeit, immer wieder auch die Bereiche zu wechseln oder eben mal in die Klinik zu schauen, in der Praxis zu bleiben. Und dann kommt halt zusätzlich noch das Interdisziplinäre dazu. Und ich glaube, diese Entwicklung bringt auch der Logopädie ganz viel, weil einfach auch die Behandlungskonzepte viel von dem Austausch profitieren. Und was ich selber nie gedacht hätte, ist, dass ich als Logopädin so viel mit meinen Händen arbeite und eben die manuellen Konzepte und Behandlungsmethoden wirklich auch so einen Stellenwert in der Logopädie darstellen. Das sind alles so Erkenntnisse, die einfach jetzt in den 3,5 Jahren auch gereift sind und mich schon jetzt eben auch durch die Weiterbildungen und so weiter, durch den Austausch intern schon zu einer ganz anderen Therapeutin gemacht haben, ja, wie ich es halt vor 1, 2 oder 3 Jahren war.
Da kann ich dir zustimmen. Aus physiotherapeutischer Sicht ist mir durch unser Team eigentlich auch bewusst geworden, was Stimme mit Rumpfaktivität, Rumpfstabilität zu tun hat. Und jede Berufsgruppe geht dann wirklich mit einer neuen Erkenntnis aus dieser Teamdiskussion und kann dann wirklich auch diese Erkenntnisse in die jeweilige Behandlung mit eingliedern. Und ich denke, das ist wirklich ein Mehrwert, den dir letzten Endes auch kaum eine Fortbildung und auch kaum eine Ausbildung bieten kann.
Da stimme ich dir voll zu. Also es ist wirklich auch der bunte Mix aus allem. Das heißt, keine einzelne Fortbildung von denen, die ich besuchen durfte jetzt in der Zeit, hat diesen Mehrwert gebracht oder hat diesen einen bestimmten Mehrwert gebracht, sondern es ist auch die Kombination, es ist einfach das Lernen, also jetzt auch nochmal auf mich persönlich bezogen, einfach in der kurzen Zeit so viele verschiedene Ansätze kennenzulernen, so viele verschiedene Kollegen kennenzulernen. Ich glaube, wir sind mittlerweile einfach ein Team aus vielen, vielen Köpfen, die verschiedene Erfahrungen gesammelt haben und auf einem verschiedenen oder anderen Stand sind in der Entwicklung, wo man einfach immer irgendwas rausziehen kann für sich, für den einen Patienten. Das überträgt auch den anderen. Also einfach diese Vielfalt, das ist das, was es ausmacht. Und da bin ich sehr froh, einfach ja, die Erfahrung gesammelt zu haben, die, ja, so wie es jetzt ist. Also das bereichert auf jeden Fall den Beruf.
Das freut mich zu hören. Du hast gerade einen Begriff der beruflichen Weiterentwicklung genannt. Du bist nach dieser Fortbildungszeit relativ schnell in den Genuss der Führungs oder hast schnell eine gewisse Führungsrolle leben dürfen. Wie hast du diese Zeit wahrgenommen? War es für dich ein sehr schneller Wechsel, auf einmal aus mehr der therapeutischen Rolle herausgenommen zu werden und in eine Führungsrolle zu kommen? Wie hast du diese Zeit wahrgenommen?
Ja, auf jeden Fall ist eine große Herausforderung, über die ich auch jetzt in der Rückschau sehr, sehr dankbar bin. Also vor gut einem Jahr, ich glaube Anfang August war es, ich kam frisch von 2 Wochen Urlaub und 2 Wochen Fortbildung, saß ich vor meiner therapeutischen Leitung und vor meinem Chef und wurde gefragt, ob ich genau die therapeutische Leitung übernehmen möchte als Schwangerschaftsvertretung. Und ja, mir wurde in dem Gespräch sehr, sehr schmeichelhaft aufgeführt, welche meiner Kompetenzen doch dafür sprechen, dass ich dafür geeignet bin. Was ja immer selber, also man selber sieht sich ja immer nicht ganz so qualifiziert, beziehungsweise ging es mir zu dem Zeitpunkt so, dass ich ja erfreut war, was die beiden so in mir sehen. Und es ging alles relativ schnell. Ich muss sagen, dass natürlich gerade aus dem Therapeutischen heraus, frisch von der Fortbildung zum Beispiel, war es schon eine Herausforderung, das dann auch anzunehmen. Ich sag mal so, die Vollzeitstelle wurde relativ zügig auf Hälfte administrativ, operativ, also diese ganze Leitungsaufgaben und 20 Stunden am Patienten, was Therapien angeht, aufgeteilt. Ich habe lange versucht, noch mehr Therapien zu machen, als mir dann am Ende möglich war. Und gerade dieser Aspekt ist was, was in der Rückschau schon relevant ist. Also gerade der Begriff therapeutische Leitung setzt natürlich auch voraus, dass man selber Therapeutin ist. Das bin ich auf dem Papier gewesen, aber natürlich waren die Zeiten an Patienten immer, immer weniger und das war, glaube ich, so für mich im ersten Schritt die größte Umstellung. Also wirklich da rauszugehen, eben auch mit der Berufserfahrung, die ich bis dahin hatte, dann auch als Leitungsperson dann auch wirklich angelernt zu werden in dem Fall. Das war wirklich eine Herausforderung, Strukturierung, wie gehe ich mit Aufgaben um, wie mache ich das, also da wirklich in die Leitungsposition reinzuwachsen, das war für mich auf jeden Fall sehr zeitintensiv auch. Ich war sehr, sehr froh über das Coaching meines Chefs, also ich glaube, ohne das wäre ich da auch nicht so gut durchgekommen und es war insofern einfach eine große Herausforderung, so diese Balance hinzukriegen. Und dann spreche ich insofern erstmal nur von mir persönlich. Dann ist der zweite Schritt natürlich auch, und das war die größte Herausforderung für mich, einfach im Umgang mit meinen Kollegen. Ich hatte das Glück, dass ich gerade auch die Entwicklung von Theraphysia natürlich hautnah miterlebt habe. Ich habe am Anfang 2016 als 5. Mitarbeiterin angefangen, als vierte Therapeutin angefangen, 5. Mitarbeiterin offiziell und habe natürlich ein Grundverständnis dafür gehabt, wieso, weshalb, warum in der Praxis, in der Therapie, zwischen den Therapeuten, also wieso, weshalb, warum da was läuft. Und das hat mir, glaube ich, erleichtert, dann auch in den Kontakt zu gehen. Und es wurde auch schnell klar, dass einfach die Herausforderung vor allem auch zwischenmenschlich ist. Das heißt also gar nicht mal aus dem Team heraus eine Leitungsposition einzunehmen, sondern auch einfach mit den verschiedenen Charakteren dann auch umzugehen. Ich glaube, das war was dann neben meinen persönlichen Herausforderungen der Strukturierung und alles, dann wirklich auch in den Kontakt zu gehen mit den Kollegen und da in meinem noch jungen Alter von dem Zeitpunkt 27 Jahren mit 3 Jahren Berufserfahrung oder 2,5 zu dem Zeitpunkt dann wirklich auch in so einer Komplexität zu denken, das war auf jeden Fall eine große Herausforderung.
Du hast ja in dem Moment dann auch wirklich einmal die Herausforderung gehabt, aus der therapeutischen Rolle dich davon mehr zu distanzieren und letzten Endes in eine Führungsrolle zu gehen. und aber auch noch drei Fachbereiche zu koordinieren. Also nicht nur ja deinen logopädischen Bereich, sondern auch die Ergotherapie und Physiotherapie. Wie ging es dir mit diesem Punkt? Gelang dir die Koordination unter den drei Fachbereichen gut oder hast du da viele Spannungen deinerseits erlebt?
Also ich glaube, was mir den Einstieg in den Bereich erleichtert hat, ist wirklich eben das Kennenlernen der interdisziplinären Arbeit im Team. Das heißt, also ich wusste auch um die Relevanz, um einfach auch, wie wichtig der gute Kontakt untereinander ist. Und ich glaube, es hat mir erleichtert, ein Grundverständnis dafür zu haben, wofür jeder Fachbereich auch wirklich steht, beziehungsweise was so die Inhalte sind, die Schwerpunkte sind. Das war auf jeden Fall, sage ich mal, das, was es mir überhaupt ermöglicht hat, da glaube ich so auch so gut reinzugehen in der Leitungsposition. Das heißt also, mit den Kollegen dann auch ins Gespräch zu gehen, da wirklich eine therapeutische Grundlage zu haben im Gespräch, um fachliche Themen zu bearbeiten, einzuschätzen. Es kommen ja dann auch solche Sachen wie Materialwünsche oder so ganz banale Sachen im Alltag dann auf mich zu oder kamen auf mich zu, wo es dann auch wichtig war, mit einem gewissen Abstand, also am Ende sind es die gleichen Fragen für jeden Fachbereich, aber dann halt auch einzuschätzen, okay, wie arbeitet ihr in den Fachbereichen? Was ist wichtig oder was braucht ihr auch als Therapeutin selbst, also da dann auf die einzelnen Kollegen auch einzugehen. Das war eine Herausforderung, aber ich glaube, da hat mir die therapeutische Grundlage wahnsinnig gut geholfen, um die richtigen Fragen zu stellen und dann eben auch zu schauen, was können wir gemeinsam machen. Und ich glaube, das ist auch von Kollegenseite, das Feedback habe ich zumindest immer bekommen, auch genau der Punkt war, der es den Kollegen leicht gemacht hat, mit mir in der Rolle dann halt auch sich auszutauschen und konstruktiv dann eben auch wirklich zu arbeiten. Ich glaube, dass es da wirklich ein gutes Ohr brauchte, um ja einfach die Wünsche und Bedürfnisse dann auch einzuschätzen. Und ja, auf jeden Fall ist es auch ein großer Mehrwert für mich gewesen. Ich bin nochmal tiefer auch in die anderen beiden Fachbereiche reingegangen und auch die Logopädie natürlich nochmal unter einem ganz anderen Gesichtspunkt kennengelernt, weil ich natürlich auch die Möglichkeit hatte, viel, viel enger an manchen Kollegen dran zu sein, als ich es vorher als sag ich mal, Therapeutin, als Kollegin war, habe ich so natürlich viel mehr auch mitbekommen, was die einzelnen Kollegen und Mitarbeiter dann in der Konstellation bewegt, was sie beschäftigt und was einfach auch für die einzelnen Fachbereiche relevant ist.
Die Zeit, du hast es gerade erwähnt, dass du deine therapeutische Zeit am Patienten reduziert hast und dann wirklich mehr Zeit auch für diese Bereiche bekommen hast, dass du dich um Teaminteressen darum gekümmert hast, dass alles läuft auch zwischen den Fachbereichen und auch natürlich für deinen logopädischen Bereich, für deine Mitarbeiter, für dein Team mehr Zeit gehabt hast. Hast du das für dich persönlich als Vorteil gesehen, dass du auch mehr Zeit für deine Kollegen gehabt hast und diese einfach auch mehr leiten und lenken zu können?
Auf jeden Fall. Also zumindest unabhängig jetzt von meinem persönlichen Stempel, den, glaube ich, jeder hat, wenn er in so einer Rolle dann auch ist, war es für mich auf der einen Seite bereichernd und ich glaube, dass ich das auch ins Kollegium geben konnte, also dass wir da von beiden Seiten profitiert haben, einfach auch überhaupt die Möglichkeit zu haben, so intensiv auch nochmal, ja, wie gesagt, die einzelnen Kollegen zu hören, dann natürlich auch unter anderen Aspekten nochmal reinzuhorchen, was bewegt sie, was beschäftigt sie, was sind so die Ambitionen und Ziele. Und ich glaube, dass sich daraus einfach auch viel ergeben hat, was uns im Team allen geholfen hat. Also ich glaube, dass da auch meine persönliche Stärke drin liegt, dass ich einfach die kleinen Punkte aus den verschiedenen Bereichen, von den verschiedenen Leuten so zusammenführen konnte, dass einfach der Mehrwert im Team, gerade auch für den fachlichen Austausch untereinander, für die einzelnen Fachbereiche, aber eben auch interdisziplinär, dass da so ein bisschen auch der Schwerpunkt meiner Rolle und auch jetzt für den Zeitraum, in der ich die Rolle inne hatte, dass da so mein Fokus drauf lag, weil es einfach auch meine persönliche Kompetenz ist. Und ich glaube, dass mit der Vorerfahrung aus den Fortbildungen, die mir eben auch viel Ganzheitlichkeit gelehrt haben, als auch eben die Erfahrung aus dem interdisziplinären Team heraus als Therapeutin, ich glaube, dass da einfach die Möglichkeit war, nochmal gezielter auf Fragen zu stellen, zu hinterfragen und so eben auch den Austausch so zu fördern, dass das, glaube ich, eine sehr bereichernde Zeit auch war, beziehungsweise wir auch einfach den Grundstein gemeinsam legen konnten, gewisse Strukturen auch in den Praxen so zu verändern, dass es möglichst für viele Leute einen großen Mehrwert bringt.
Und da sehe ich persönlich auch auf jeden Fall viele Stärken bei dir.
Vielen, vielen Dank.
Wir haben uns ja schon ein bisschen darüber unterhalten, Praxen und vor allem die Therapie der Zukunft. Wir leben in spannenden Zeiten. Es passiert viel, politisch und vor allen Dingen auch gesellschaftlich. Nochmal zu zwei Punkten. Wie sieht für dich persönlich die interdisziplinäre Therapie der Zukunft aus und vielleicht B, auch die logopädische Therapie der Zukunft?
Also die interdisziplinäre Therapie der Zukunft ist für mich wirklich der Patient im Vordergrund. Ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, uns wirklich den Patienten, den Menschen anzuschauen, der da vor uns steht oder sitzt, und uns zu fragen, was seine Ziele und seine Wünsche sind. Und ich glaube, dass es weniger darum geht, bestimmte Konzepte anzuwenden oder einfach so Schema F abzuspulen, sondern dass es darum geht, alltagsrelevante Behandlung, alltagsrelevante Heilmitteltherapie anzubieten und da wirklich ineinander zu greifen. Und jeder, der in den Genuss kommt, sich mit anderen Fachbereichen auszutauschen, der wird merken, dass einfach der Mehrwert für den Patienten und natürlich dann auch für mich als Therapeuten, für meine weiteren Behandlungen einfach riesig ist und dass man immer was mitnehmen kann und es letztlich nicht darum geht, dass man ja irgendwas künstlich fördert. Und ich glaube, da spreche ich nicht nur für den Erwachsenenbereich, sondern auch für den Kinderbereich. Man muss immer schauen, wie ist der Zugang zum Patienten, wie kann man ihn motivieren, was braucht er wirklich, um zum Erfolg zu kommen und dann auch wirklich eine Förderung durch uns zu erhalten. Und ich denke, dass das einfach die Zukunft sein muss, dass man da ineinander greift und eben von diesem klassischen Schema, ich bin Logopädin, ich bin Ergotherapeutin, ich bin Physiotherapeutin, auch wegkommt. Hat in einer Fortbildung ein Dozent mal recht eindeutig auch gesagt, dem stimme ich zu. Im Endeffekt sind wir Therapeuten. Also ich sage es halt auch so, ich bin Therapeutin mit einer gewissen Spezialisierung. Das heißt also, dass wir alle Therapeuten sind, mit dem Ziel, den Patienten zu fördern und zu fordern auch ein Stück weit. Und natürlich werde ich als Logopädin immer etwas gezielter auf den Mundbereich achten, auf die Stimme, auf die Atmung, auf all das, was halt mein eigentlicher Ausbildungsberuf ist. Aber wie du schon meintest, was dafür notwendig ist an körperlicher Voraussetzung oder an motorischen, feinmotorischen Fähigkeiten, das muss ich zumindest im Blick behalten oder muss eine gewisse Grundkenntnis haben oder zumindest halt wissen, wen ich fragen kann. Und ich glaube, dass das einfach die Grundlage ist, die wir in der Zukunft legen müssen. Es fängt bei der Ausbildung an oder beim Studium und dann spätestens eben im Grundverständnis in den einzelnen Praxen. Egal, ob man eben in einer interdisziplinären Praxis arbeitet oder nicht. Ich glaube, dass man auch heutzutage genug Möglichkeiten hat, in einer ganz klassischen, zum Beispiel logopädischen Praxis, einfach auch über den Tellerrand zu schauen. Und letztlich ist zum Beispiel auch der Podcast eine Möglichkeit, eine von vielen Möglichkeiten, dann eben auch auf so einer Ebene interdisziplinär über den Tellerrand zu schauen. Das ist auf jeden Fall die eine Seite. Logopädisch, wie ich schon gesagt habe, ist einfach dadurch, dass es ein junger Beruf ist, noch so viel in der Mache. Und ich freue mich drauf, in den nächsten Jahren dann auch wirklich nochmal vielleicht auch evidenzbasiertere Konzepte zu sehen, beziehungsweise auch da einfach Weiterentwicklungen. Ich glaube, dass da viel Potenzial drin steckt und dass jeder persönlich ganz viel mit reinbringen kann. Also ich bin gespannt, wo das hingeht. Und ich glaube, dass einfach die Logopädie der Zukunft, oder ich hoffe für die Logopädie der Zukunft, dass sie weniger auch unterschätzt wird. Ich glaube, dass viele Menschen, viele auch Patienten, egal welcher Altersklasse oder auch Angehörige, das Berufsfeld immer noch unterschätzen und sich gar nicht klar darüber sind, in welchem breiten Ausmaß wir überhaupt tätig sind. Es sind immer noch die klassischen lispelnden Kinder, wie man auch heute ja nicht mehr sagt eigentlich. Und die klassischen Schlaganfallpatienten, das ist das, was vielen präsent ist, wenn sie überhaupt wissen, was Logopädie bedeutet. Das ist aber, wie gesagt, auch Stimmstörungen, Schluckstörungen, Redeflussstörungen und eben Sprache und Sprechen beinhaltet. Und das wirklich die fünf großen Bereiche sind, die man dann durch alle Altersklassen und Störungsbilder, sag ich mal, ziehen kann. Das ist vielen unklar. Und ich glaube und hoffe und denke, dass einfach auch durch den Zuwachs und durch die Zunahme an Verordnungen da noch ein gewisses Grundverständnis auch aufkommt und dann eben auch eine gewisse Wertschätzung nochmal dem Beruf gegenüber. Ich glaube, das ist auch ein Thema, womit ihr euch schon viel auseinandergesetzt habt in dem Podcast. Und ich glaube, jeder Therapeut auch in seinem Alltag immer wieder mit dem Thema Wertschätzung zu tun hat. Und ich hoffe und denke, dass sich das für die Logopädie noch verbessert, unter der Voraussetzung, dass einfach auch fachlich sich noch einiges weiterentwickelt an Konzepten, aber eben auch Persönlichkeiten, was Logopädinnen und Logopäden angeht. Und eben auch die Quote an Männern. Ich glaube, die Logopädie der Zukunft sollte auch von viel mehr Männern bereichert werden, die den Beruf wählen. Und da sind wir immer noch bei einer Quote, die, glaube ich, sehr gering ist. Und ich glaube, es ist schade, gerade auch für Patienten, dass da einfach ein Gegenüber meistens Frauen sitzen. Ich würde mir auch wünschen, dass das in Zukunft sich verändert. Ich glaube, auch da steckt ein gewisser Mehrwert drin für den Patienten und für unser Berufsbild.
Da stimme ich dir definitiv zu. Was ich dem Logopädischen wie natürlich auch den anderen Bereichen an dieser Stelle wünsche, dass wir halt auch gestärkt und vor allem gemeinsam auftreten und wir, denke ich, gerade die etwas schon länger etabliert sind, aufgrund der Jahre, die Physiotherapie und Ergotherapie euch letzten Endes auch unterstützen können und erstmal vor allem die gemeinsame Wertschätzung und Anerkennung auch finden und wir uns dann wirklich gemeinsam gestärkt nach außen hin präsentieren.
Das würde ich mir wünschen.
Und vielleicht sprechen wir dann wirklich immer mehr von Therapeuten und Therapeutinnen und wo wir auch die Zeit nutzen können, unsere ganz neuen und eigenen Konzepte zu entwickeln und die jetzt nicht nur rein physiotherapeutisch, ergotherapeutisch oder logopädisch versehen sind, sondern wirklich von vornherein alle drei Fachrichtungen beinhaltet.
Ja, also ich bin da voll bei euch, dass das einfach auch die Richtung ist, die es sein muss. Und ich glaube, es ist noch in den einzelnen Fachbereichen genug zu tun. Aber wenn wir wirklich über die Zukunft sprechen, dann sollte da immer mehr Vereinigung stattfinden und auch gemeinsames Auftreten. Denn im Endeffekt sitzen wir alle im selben Boot und arbeiten an den gleichen Sachen und können nur alle davon profitieren, wenn wir da einfach gemeinsam draufschauen, reinschauen und eben auch über den Tellerrand schauen.
Ja, ich denke, bessere Abschlusswörter hätte man nicht finden können. Liebe Annemarie, ich danke dir vielmals für dieses sehr persönliche und spannende Interview mit dir und wünsche dir für die therapeutische und auch persönliche Zukunft alles Gute.
Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und bin gespannt, was sich sowohl inhaltlich als auch fachlich tut in der Zukunft.
Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Schreibt uns gerne eure Meinung unter info@praxenderzukunft.de. Praxen der Zukunft zusammengeschrieben. Wir bedanken uns fürs Zuhören und verabschieden uns. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.